Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Servus und hallo zu einer neuen Ausgabe Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tim Detmer und an meiner Seite darf ich zunächst einmal meinen geschätzten Kollegen Sebastian Mühlenhof begrüßen. Hallo Sebastian.
Servus Tim, heute mal anders.
Und ja, genau, wir sind nicht alleine, wie ihr schon am Folgentitel sehen könnt, denn zum zweiten Mal heißt es 60 Minuten mit. Das Format, in dem wir in den kommenden Monaten immer wieder interessante Persönlichkeiten in den Podcast einladen wollen, die natürlich eine Verbindung zum Handballsport haben. Und heute freuen wir uns, den Sportmoderator und Kommentator sowie Podcast-Kollegen Gary Pauband bei uns begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Moin Moin an dich, Gary.
Ein wunderschönes Moin Moin natürlich auch zurück an euch beide. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und zum Start haben wir für dich die bereits in der zweiten Ausgabe dieses Formats traditionellen 7 Entweder-Oder-Fragen im Petto. Bist du ready?
Aber immer doch.
Wunderbar. Dann fange ich mal an und zwar mit der Frage: Moderieren oder kommentieren?
Boah. Gibt es einen Joker?
Publikum schon leider ausgeschlossen.
Okay, kann ich die Frage zurückstellen?
Eher nicht. Ja.
Okay, wenn ich mich festlegen muss, dann würde ich tatsächlich kommentieren sagen.
Konferenz oder Einzelspiel dann?
Einzelspiel.
Alleine oder mit einem Experten an der Seite?
Mit Experten.
Wenn du wählen dürftest, würdest du lieber den Aufstieg deines HSV im nächsten Jahr wünschen oder Olympiagold für die deutsche Handballnationalmannschaft?
Boah! Das ist ja fies. Ja, sorry, geht der HSV vor.
Okay, Fischbrötchen oder Berliner Currywurst?
Ganz klar die Currywurst.
Wein oder Bier?
Bier.
Dazu noch eine kurze Nachfrage, welches Bier?
Jetzt mache ich mich total lächerlich, aber im Moment stehe ich tatsächlich total auf Beck's Eis, wenn man das noch als Bier durchgehen lassen möchte.
Sehr interessant auf jeden Fall. Und die letzte, die 7. Frage: Köpenick oder Hamburg?
Hamburg.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, bevor wir auf dich als Person kommen und deinen Weg in die Medienbranche besprechen, ist es natürlich für uns als Handball-Podcaster interessant zu wissen, wie du zum Handball gekommen bist und was dich an dem Sport gecatcht hat.
Es brennt mir tatsächlich unter den Nägeln. Ich erzähle das sofort. Aber was mich tatsächlich ein bisschen schockiert hat, das hören jetzt natürlich die Leute nicht, beziehungsweise sie sehen es nicht, sondern sie hören es nur. Ihr habt eine deutlich geilere Frisur, alle beide als ich. Ich komme hier so zu der Tageszeit total underdressed vor. So richtig gemachte Haare sehe ich da bei euch und bei mir sieht das alles so ein bisschen wuschelig aus. Aber gut, ich versuche es mit Inhalt zu kompensieren. Handball, ja, wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich durch ein ganz klassisches Familienszenario. Meine Mutter hat selber auch Handball gespielt und ich war damals in der Grundschule, habe ganz lange Kampfsport gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, in welche Richtung das ging und was das dann für ein Stil, Richtung war. Auf jeden Fall war dann so der Punkt erreicht, wie ich gesagt habe, oh, das langweilt mich jetzt und ich will mal unbedingt was Neues ausprobieren, ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ballsportarten waren sowieso immer meins. Dann bin ich einmal zum Fußballtraining gegangen mit ein paar Kumpels. Das war ganz cool, aber dann auch gleichzeitig einmal zum Handball. Dann ist Fußball, glaube, ein, zweimal ausgefallen, das Training, und dann bin ich beim Handball hängen geblieben und seitdem auch immer diesem Sport eng verbunden gewesen.
Welche Position hast du denn dann gespielt? Jetzt sind wir jetzt sehr gespannt drauf, weil du hast jetzt zwei Torhüter gegenüber sitzen.
Oh, niemals Torhüter. Das war für mich von vornherein Ausschlusskriterium. Ich bin ja nicht irre, ich stelle mich doch da nicht rein und lasse mir die Dinger da um die Ohren werfen. Also nee, das war tatsächlich nie meins, außer beim Beachhandball, logischerweise aufgrund der Wertung. Ich habe, so blöd es klingen mag, ich bin ja auch nur 1,80 groß, immer im Rückraum gespielt. Also vor allem Mitte, war dann aber auch immer mal auf der klassischen Königsposition zu Hause. Und immer, wenn es dann ein Jahr wieder höher ging, weiß ich nicht, so die ersten Wochen über außen gekommen, aber dann relativ schnell wieder im Rückraum auch zurückgezogen.
Also so der klassische Kantamahi. Mal Mitte, mal außen, je nachdem.
Ja, ist ein guter Vergleich. Ja.
Wahrscheinlich auch qualitativ auf einem ähnlichen Niveau.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht vielleicht sogar... Nein, natürlich.
Ja, sehr, sehr schön. Wie erwähnt, bist du als Sportmoderator und Kommentator unterwegs und das nicht nur im Handball, sondern auch in mehreren Sportarten. Aber dein Berufsweg hätte auch anders verlaufen können, zum Beispiel als Sportlehrer. Wie kam es dazu, dass du dich auf Umwegen doch für den Sportjournalismus dann entschieden hast?
Ich weiß ja nicht, wie früh bei euch das schon klar war, dass ihr in die Richtung gehen wollt. Bei mir war gefühlt zumindest, ist relativ spät erst, so ein Thema mit dem Journalismus. Ich habe ganz lange nicht so richtig gewusst, was ich machen will, wohin es gehen soll. Es war auf jeden Fall aber immer klar, so ein bisschen Sport macht Spaß, Sport liegt mir, Sport fällt mir leicht und dementsprechend versucht man sich da natürlich so ein bisschen mit zu beschäftigen. Und dadurch, dass meine Mutter halt auch noch Lehrerin ist, war dann automatisch, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der 1A-Schülerkandidat war, das für mich schon so eine Perspektive, wo ich gedacht habe, oh ja, das könnte mir Spaß machen. Weil ich zumindest, das würde ich mir gelinde gesagt attestieren, immer Bock auf Leute hatte, immer Bock auch auf andere Leute hatte. Und da war dann das natürlich nicht so weit hergeholt zu sagen, vielleicht ist dieser Lehrerberuf etwas für mich. Und dann wäre dann die Kombination gewesen, auf jeden Fall mit Naturwissenschaft zusammen, also so Sport, Mathe, Bio, das waren so die Sachen, die mir immer am leichtesten fielen, wo ich immer am meisten Freude dran hatte und am wenigsten Aufwand betreiben musste, um Erfolge auch zu erzielen. Und deswegen war das dann halt auch so eine Kombination, wo ich gesagt habe, ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und hatte dann auch mit Blick auf diesen Werdegang damals den Eignungstest in Leipzig gemacht, den Sporteignungstest. Und dann kam das so ein bisschen durch einen Zufall, dass ich dann irgendwann auch, als ich dann so ein bisschen nach rechts und links geblickt habe, so einen Flyer in die Hand bekam von der damaligen Medienakademie. Und da war dann halt einfach auch so ein klassischer, ich weiß gar nicht, Vorstellungstag nenne ich es jetzt einfach mal, wo man hingehen konnte, sich mal ein bisschen Meinungen abholen konnte. Und da war eine Frau, die damals die Leiterin war, Namen weiß ich leider nicht mehr, aber die hatte dann halt so ein bisschen einfach aus ihrem Leben erzählt, aus dem Leben als Journalistin, überhaupt nicht sportspezifisch, sondern auch eher generell und hatte aber halt einfach so eine Art und Weise, so klassisch, ein bisschen überspitzt formuliert Jürgen Klopp, so Menschenfänger. Und deswegen ist das bei mir halt so eindringlich gewesen, dass ich gesagt habe, boah, okay, ich glaube, das ist was ganz Cooles und das kann man auch noch in die Sportrichtung machen, ist dann bei den Ereignissen dabei, was man sowieso die ganze Zeit im Fernsehen glotzt, das scheint doch auch ein Match zu sein. Und dann habe ich mich da halt beworben, angenommen worden und seitdem so ein bisschen versucht, meinen Weg zu gehen.
Ich habe auch gelesen, dass du dich sehr für die Sprache und wie man oder die Art zu kommunizieren interessierst. Jetzt hast du gesagt, vor allem Sport, Naturwissenschaften sind in der Schule leicht gefallen. Wie sah es denn dann im Deutschunterricht aus? War das dann schwieriger oder war es einfach oder war es auch noch dazu etwas, was dir vielleicht doch leicht gefallen ist?
Nee, gar nicht. Deutsch war Katastrophe. Also ich kann bis heute kein Gedicht analysieren.
Sehr gut.
Ich hasse die Bücher, die man damals gelesen hat. Boah, ich darf das, glaube ich, gar nicht sagen, was ich im Deutsch-Abi für ein für Punkte bekommen habe. Also ich hatte Deutsch als vierte Prüfungskomponente und ich bin da schön mit 2 Punkten durchgerasselt. Also Deutsch war überhaupt nicht meins. Und das ist so aber ein klassisches Beispiel. Das kam bei mir dann erst so ein paar Jahre später, dass ich immer mehr mich halt wirklich für dieses Sprachthema interessiert habe. Also ich glaube, alle, die man damals fragen würde, die hätten nie gedacht, dass ich irgendwas mit Sprache mal machen würde. Weil da dann auch einfach, gelinde gesagt, überhaupt nicht dieser Reifeprozess erkennbar war bei mir, dass ich da dieses Bewusstsein gehabt hätte, was man, ja, ich sage jetzt mal ganz plump, auch mit diesen ganzen Zeitformen anfangen kann. Das nimmt man alles irgendwie wahr, hört das einmal, aber in dem einen Ohr geht's rein, in dem anderen geht's raus und dann ist es das auch schon. Aber jetzt, wo man dann doch tagtäglich damit zu tun hat, wo es darum geht, ja, sich selber nicht zu langweilen, B, dann aber auch natürlich Zuschauerinnen und Zuschauer zu begeistern, nicht immer das nachzuplappern, was andere auch sagen, sondern halt auch eigene Formulierungen zu finden, seinen eigenen Stil zu entwickeln und zu finden, ist es dann halt ein deutlich größeres Thema bei mir geworden und dann auch automatisch zur Leidenschaft.
Du bist, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, ein wahrer Allrounder. Zum einen natürlich, was die Sportartenvielfalt angeht. Natürlich Handball, Fußball, Motorsport hast du schon gemacht. Und dazu auch das, was du an verschiedenen, in welche Richtungen du gehst mit deiner Arbeit. So, du kommentierst, du moderierst, das haben wir schon angesprochen. Außerdem produzierst und vertonst du Filmbeiträge und bist als Seminardozent aktiv. Wieso ist es dir so wichtig, dich so breit aufzustellen und gibt es eine Tätigkeit, die dir da am meisten Spaß bereitet?
Ah, es ist witzig, diese Begrifflichkeit mit dem Allrounder. Ich weiß gar nicht, ob ich mich selber, zumindest was die Sportarten angeht, als Allrounder sehe. Eigentlich argumentiere ich immer bei solchen Themen komplett dagegen. Ganz simpel, also ich merke es ja selber, wenn ich jetzt Fußball in der dritten Liga viel unterwegs bin, wenn ich dann noch Handball mache, das sind nur 2 Sportarten und da merkst du schon, die Woche hat nur 7 Tage und dementsprechend will man sich natürlich auch ausführlich damit auseinandersetzen, will, wenn man dann irgendwie kommentiert, den Leuten den bestmöglichen Stand vermitteln können und schon da, weiß ich nicht, bräuchte ich noch mindestens einen 8., 9. oder 10. Tag in der Woche, um wirklich dieses Gefühl zu haben, dass man alles mitbekommt. Ja, ich habe Motorsport gemacht, auch total gerne gemacht. Ich habe mich da auch gerne reingefuchst, würde aber da immer so ein bisschen eher mit Abstrichen diesen Allrounder-Begriff wählen. Also sich in was reinarbeiten ist das eine, dann aber immer up-to-date bleiben, halt nochmal eine komplett andere Herausforderung. Fast eine Herausforderung, der man gar nicht gerecht werden kann, zumindest nur in Grenzen. Und ansonsten, was jetzt aber das reine Portfolio angeht von den Tätigkeiten, die ich mache, da sehe ich es auf jeden Fall so. Da war es mir auch immer relativ wichtig, breit aufgestellt zu sein. Zum einen ganz uneigennützig, weil ich immer, wenn sich eine Chance, egal in welchem Bereich, aufgetan hat, dann wollte ich zumindest einer sein, der sagen kann, jo, hier, ich will, hab Bock drauf, schon mal gemacht, geht, Feuer frei. Das ist das eine. Das andere ist dann aber auch ganz schlimme Eigenschaft von mir, ich bin todesschnell gelangweilt. Und dementsprechend brauche ich auch einfach diesen Mix in dieser Aufgabenreichhaltigkeit, dass man halt nicht jeden Tag nur kommentiert, sondern dann auch mal irgendwie ein bisschen anders performen kann, sei es in der Moderation, sei es, wenn man einen Beitrag macht, dass man irgendwo drehen geht und dann mit den Leuten sich da noch mal ein bisschen intensiver auseinandersetzen kann, auch ein längeres Gespräch einfach mal führen kann, wo vielleicht davon am Ende gar nichts auf dem Sender groß erscheint, aber man einfach für sich selber was mitnehmen kann. Und dann halt auch genauso mit der Stimme arbeiten. Es ist ja was komplett anderes, ob ich jetzt was kommentiere, ob ich was moderiere oder ob ich so einen Film vertone. Das sind ja auch alles andere Disziplinen, wo andere Züge vielleicht auch gefordert sind. Und die sorgen dann immer für einen ganz guten Mix, der es am Ende dann auch macht, weshalb das Ganze spannend bleibt.
Ja, ich finde das relativ gut angesprochen. Ich finde auch Allrounder im Sport ist halt enorm schwierig, weil ich bin ja auch jemand, ich gucke gerne viel Sport und informiere mich auch mit viel Sport. Und derjenige, der mich jetzt schon, oder diejenigen, die mich schon länger begleitet haben bei meinem Sportradio früher und jetzt meinen Sportpodcast, wissen auch, dass ich auch viele Sportarten gemacht habe. Aber halt immer überall die neuesten Ergebnisse, Entwicklungen drauf zu haben, das ist einfach der Tag hat halt nur 24 Stunden, da irgendwann hört das halt auf. Das ist halt schwierig. Aber es macht natürlich auch Spaß trotzdem.
Ja, absolut. Und die Krux ist ja dann immer so ein bisschen dabei, auch das Ergebnis noch mitzukriegen, ist ja das eine. Ja. Aber manchmal gibt es ja auch ganz simple Erklärungen, warum dann auch ein überraschendes Ergebnis zustande gekommen ist. Und das bleibt dann aber ganz schnell immer unter dem Tisch liegen und das kriegst du dann halt gar nicht mehr mit, was dann halt auch super schade schnell ist.
Absolut, absolut. Und du hast es gerade auch schon angeschnitten, die Vorbereitung, und das ist natürlich alles sehr zeitintensiv. Inwiefern unterscheidet sich denn deine Vorbereitung auf ein Spiel, das du in Anführungsstrichen nur moderierst, zu einem Spiel, welches du kommentierst? Gibt es da viele Unterschiedlichkeiten oder ähnelt sich das schon sehr?
Darf ich jetzt gar nicht sagen, oder? Wenn das der Arbeitgeber hört, dann sind gleich mein Honorar. nein, es ist, also es ist also bei mir zumindest, ne, ich kann ja immer nur aus meiner Perspektive sprechen, ist es schon ein großer Unterschied, ob ich was moderiere oder ob ich was kommentiere. Beim Moderieren ist es halt ganz simpel der Fakt, ich muss mir weniger aufschreiben. Also natürlich mache ich mir meine Gedanken, natürlich telefoniere ich gelinde gesagt genauso viel rum, wie wenn ich kommentiere. Aber am Ende ist es dann halt doch eine begrenztere Sendestrecke. Und dann ergeben sich auch manchmal einfach Situationen in dem Moment erst, wo man darauf reagiert und jetzt nicht irgendwie zu allen, weiß ich nicht, beim Fußball 22 Spielern noch die achte Geschichte aus dem Hut zaubern muss. Deswegen allein ist es beim Moderieren definitiv weniger. Wenn ich kommentiere, ist es noch heute so. Ich habe damals schon immer sehr lange gebraucht und brauche auch heute noch relativ lange. Da sitze ich schon noch meine 2-3 Tage da dran und versuche da irgendwie noch ein bisschen rumzukramen und noch irgendwas rauszufinden. Ob mir das dann immer gelingt, sei mal dahingestellt. Aber das fängt dann an bei den ganz coolen Infos, bei der langen Recherche. Das geht aber auch am Ende einfach nur darum, sich Sachen so aufzuschreiben, wie man das gewohnt ist. Jetzt widerspreche ich mir natürlich in dem Moment, wenn ich vorhin sage, so viel Abwechslung brauche ich, aber beim Kommentieren ist es dann doch auch mal so, dass man so ein starres Gebilde hat und wenn da nicht irgendwie der Zettel immer gleich aussieht, dann wird man auch mal ganz schnell irre.
Die Frage, die mich jetzt interessieren würde, inwieweit variierst du im Spiel oder wie setzt du dir irgendwie vor, was, okay, ich 90% des Kommentars mache ich aufs Spiel und dann nehme ich es immer wieder mit dabei, weil ich kommentiere ja auch, weißt du, ich bin ja auch noch so ein bisschen so am Anfang und so, ich denke, so einen richtigen Weg, denke ich, habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber es ist natürlich dann trotzdem um zu hören, wie du dann inwieweit, ja, dann mal auch mal auf einmal vom Spiel weggehst oder wann du denkst, okay, jetzt ist vielleicht so ein Zeitpunkt, wo ich mal sagen kann, jetzt ist mal irgendwie eine coole Story zu, keine Ahnung, irgendeinem Spieler halt dran.
Ja, super schwer. Gibt es nicht den goldenen Rat, würde ich immer sagen. Es ist ja immer davon abhängig, also anders, ich bin schon immer der Verfechter, ganz klar, auch wenn das heutzutage vielleicht bei dem einen oder anderen nicht mehr so ist oder nicht so wirkt, dass das Spiel im Vordergrund steht. Natürlich geht es darum, dass auch man als Kommentator zum einen Inhalt liefern will, also zumindest bei mir will, und dass man auch da den Zuschauer ein bisschen entertainen möchte. Aber gelinde gesagt, muss ich ein Spiel nicht aufbauschen, wenn es das nicht hergibt. Dementsprechend ist immer das Spiel erstmal das, ja, was im Vordergrund steht. Das klingt so simpel, ist aber vielleicht auch im aktuellen Zeitgeist so ein bisschen etwas, was ein Stück weit verloren geht. Und deswegen ist bei mir das Gewicht immer, wenn das Spiel temporeich ist, wenn das Spiel viele Chancen bietet oder generell viele Aktionen bietet, die es sich lohnt, genauer anzusehen, die man dann auch bewerten kann, dann nehme ich mich, was die Informationsmenge angeht, die zusätzliche Informationsmenge, eher zurück. Aber ansonsten versuche ich schon auch immer wieder durchaus mehr Infos einzubauen. Also ich kann jetzt gar kein prozentuales Gewicht machen, aber wenn man viel Aufwand in der Vorbereitung betreibt, dann hat man halt auch immer dieses Gefühl, das wirst du dann auch kennen, bei der einen oder anderen Info, wo du denkst, boah krass, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich die dann on-air verkaufen kann.
Und nach dem Spiel denkst du dir, die Scheiße, die habe ich nicht eingebaut.
Ja, auch das habe ich ganz oft, definitiv. Und da sind wir dann beim Punkt, auf deinem Zettel, wo schreibst du jetzt was hin? Also das gelingt mir auch nicht immer. Hinterher genau dieses Gefühl tausendmal schon erlebt. Aber also ich für mich bei meinem Kommentarstil nehme ich schon heraus, dass ich versuche immer dem Zuschauer noch ein paar Geschichten zu erzählen, die er jetzt noch nicht 18 Mal gehört hat. Das ist für mich schon ein ganz wichtiges Credo. Und deswegen versuche ich auch halt eine hohe Informationsmenge zu haben, ohne es zu überfrachten. Aber ist ein schmaler Grat.
Das auf jeden Fall. Du hast in einem Interview auch oder wurdest gefragt, ob du auch irgendwie schon schlimme Spiele kommentieren musstest, so nach dem Motto. Und du hast da quasi darauf geantwortet, dass es nicht unbedingt keine schlechten Spiele gibt, sondern in dem Sinne quasi nur einen schlechten Kommentar, dass es da vor allem auf den Kommentator ankommt, das trotzdem gut zu verkaufen, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Also kommentierst du auch quasi nach dem Motto, wenn man es auf den allgemeinen Sprachgebrauch packt, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung?
Ja, so, also kann man so sehen. Das ist halt auch, es ist ein schwieriges Thema. Also es gibt sicherlich den Ansatzpunkt, der im deutschen Fernsehen, ohne dass ich jetzt da einen Sender mal dahinter packe, das so gesehen wird, wenn ein Spiel kacke ist, dann ist es das kacke und dann muss der Kommentator das nicht aufwerten. So. Das mag bis zu einem gewissen Punkt auch aus meiner Warte richtig sein, aber ich denke mir dann schon auch immer noch den nächsten Schritt und der ist in dem Fall, wenn das Spiel schlecht ist, dann gibt es da immer noch zwei Mannschaften, wo weiß ich nicht, wie viele Fans dahinter stecken, die sich auf dieses Spiel gefreut haben, die sich auf diesen Tag gefreut haben. Und auch die können nichts dafür, dass da jetzt gerade 22 Mann so ein bisschen rumkrebseln. Und dann ist es schon oder dann sehe ich das schon so als meine Aufgabe, dass ich zumindest, wenn ich denen jetzt nicht den ganz großen Spaß bereiten kann, den aber dann über informative Geschichten Mehrwerte generieren will. Und auch darüber kann man dann halt am Ende einen Schmunzler erzeugen, auch darüber kann man dann einen Aha-Effekt dem Zuschauer nahe bringen. Also auch darüber schafft man dann halt am Ende Momente, die hängen bleiben. Und letztlich geht es ja genau darum, bei so einem Spiel und so einer Übertragung, dass du halt es irgendwie schaffst, in der Erinnerung zu bleiben. Mit dem Spiel zusammen.
Hast du da irgendwie Spiele, die dir selbst in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, das war besonders gut oder das Spiel war so besonders, da werde ich mich immer daran erinnern. Hast du da irgendwie so zwei, drei Dinger, die du dich ja wahrscheinlich dein Leben erinnern wirst?
Ja, da sind viele tatsächlich dabei. Also wenn ich mal eins, was mir jetzt so direkt in den Kopf kommt, ist das ganz simpel, weil da jetzt auch in den letzten Wochen häufiger mit Kollegen darüber gesprochen wurde. Sandhausen ist ja so ein Ort, den man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so auf der Karte direkt hat. Ich hatte damals zu Sky-Zeiten in der zweiten Liga Sandhausen gegen Union Berlin kommentiert. Und das war am Ende, ich muss jetzt lügen, entweder ein 2-3 oder ein 3-4. Das war auf jeden Fall ein richtiges Spektakel. Klar, viele Tore ist immer geil. Kann auch mal ein Fluch sein, aber in dem Moment war es einfach total abwechslungsreich und hat mega Bock gemacht. Und für mich ist seitdem so Sandhausen einfach ein cooler Ort geblieben, den ich dann in Erinnerung habe und jetzt überhaupt nicht verbinde mit kleinem gallischen Dorf oder weiß ich nicht was, wo es nur schlimmen Fußball zum Angucken gibt. Ganz im Gegenteil, das war irgendwie für mich so eine Reise wert. Das ist so eins, was dann natürlich hängen bleibt, sind so erste Spiele, also erste Male. Das wirst du dann, Sebastian, auch definitiv kennen. Weiß ich nicht, das erste Handball-Champions-League-Spiel, wo man mit dabei ist. Das erste Handball-Champions-League-Auswärtsspiel. Szeged zum Beispiel werde ich auch nie vergessen, da an dieser Halle zu stehen, die jetzt ja auch neu gebaut wird. Die, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 2000 Leute oder sowas gehen da rein. Total unscheinbar, total klein, aber dadurch halt auch sehr kompakt und dann schreien die sich da halt einfach 60 Minuten die Kehle aus dem Leib und da denkst du dir echt, alter Schwede, ey, bist du jetzt hier im Camp Nou oder was? Also mega heftig gewesen. Und solche Momente bleiben dann vielleicht auch eher wegen der Atmosphäre in Erinnerung, die dann aber meistens ja auch nur entsteht, wenn es das Spiel hergibt.
Das heißt, du moderierst, also kommentierst dann lieber im Stadion live, als wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, im Studio sitzt und dann von da raus kommentierst.
Boah, was ist denn das für eine Frage? Natürlich, immer. Nein, es gibt viel aus der Box. Das mag auch alles seine Gründe haben, aber vor Ort sein ist immer ein ganz anderes Lebensgefühl, ein ganz anderes Arbeiten. Man kann das viel besser aufsaugen. Größter Unterschied bei mir ist ganz, ganz simpel auch, wenn du zu so einem Produktionsort kommst, dann baut sich einfach eine natürliche Spannung auf, was einfach dann auch hilfreich ist, was die Konzentration angeht, was die Vorfreude angeht. Das muss man in gewisser Weise in so einer Box halt alles ein bisschen künstlicher erzeugen. Und dementsprechend ist es dann so mit den ersten Worten manchmal nicht ganz so fluffig.
Zu dem Punkt nochmal, vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen oder vielleicht sich nicht selbst vorstellen können. Was ist denn der größte Unterschied zwischen dem aus der Box kommentieren und quasi das auch kommentieren, was der Zuschauer zu Hause ja auch nur sieht, oder eben das vor Ort? Also man hat ja dadurch einen ganz anderen Blick natürlich auch auf das Spielfeld. Du guckst ja in den meisten Fällen zumindest von oben drauf, außer du bist in einer sehr kleinen Halle. Ich glaube, in Ludwigshafen ist es so, dass es auch quasi mitten auf der Tribüne ist. Das ist natürlich auch, das hat natürlich auch was. Ja, zum Beispiel in Balingen auch. Also das hat sicherlich auch was, aber genau, ist es nur das, dieses einen weiteren Blick haben, oder ist da neben der Atmosphäre dann noch irgendwie ein Punkt, der es irgendwie noch schöner macht, da zu kommentieren?
Also die Wahrnehmung ist natürlich ganz klar das eine. Ich würde immer so weit gehen zu sagen, dass wenn man ein Handballspiel oder Fußballspiel von mir nehmen würde, was ich in der Box kommentiere, und dem gegenüber eine ähnliche Partie packt, die ich aus dem Stadion mache, dass ich einen viel höheren Wortanteil habe, weil man in der Box eher dazu neigt, glaube ich, zu sprechen. Wenn du in einem Stadion bist oder in der Halle bist, dann kriegst du natürlich diese Dröhnung der Atmosphäre, wenn nicht gerade Corona ist, viel deutlicher aufs Ohr und traust dich dann auch eher, mehr Pausen zu lassen. Das ist jetzt rein meine Beobachtung. Dann ist es tatsächlich, so blöd es klingen mag, echt dieser Blick, weil ganz simpel formuliert, wenn man halt nur einen Fernseher abkommentiert, dann hast du halt diese Momente mit den Wiederholungen, und das sind halt alles Momente, die dir verloren gehen, wo du nicht weißt, okay, ob da jetzt nochmal irgendwas anderes passiert. Kann immer mal passieren bei einer Auswechslung oder bei einer Behandlung sowas, das siehst du dann halt alles nicht. Wenn du über den Tellerrand nochmal gucken kannst, dann ist es halt einfach immer hilfreich. Und dann ist es aber auch tatsächlich sowas ganz Simples, schon weit vor dem Beginn des eigentlichen Events, nämlich die Spieler machen sich warm, der Trainer steht da unten irgendwo nochmal rum, du kannst mal kurz hingehen, kannst nochmal ganz kurz, wenn du siehst, der eine ist nicht dabei, fragen, was ist denn da los, kriegst einen Spielberichtsbogen, wo die Namen alle aufgeführt sind von den Leuten, die heute in der Startelf stehen, huch, warum ist denn der und der jetzt gar nicht zu finden, dann sind das halt einfach diese direkten Wege, die man nochmal nutzen kann, um sich die frischesten Informationen nochmal zu kriegen, was dann am Telefon in der Box bei dem einen oder anderen schon noch möglich ist, aber halt dann stark begrenzt.
Das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessante Einblicke. Auch dieses Pausen lassen, da kann ich aus meinem Studium erzählen. Das wurde uns in einem Modul, das den Namen Live-Berichterstattung hatte, auch immer wieder gesagt. Und ja, wenn man das jetzt von dir hört, dann muss ich sagen, kann man das auf jeden Fall umsetzen.
Ja, pass auf, da muss ich noch was anderes dazu sagen, weil, Pausen, scheiße wichtig, ist einfach so. Merkt man selber als Zuschauer, ist man super schnell genervt. Und da geht es aber auch manchmal gar nicht um dieses klassische, halt mal jetzt 45 Sekunden oder eine Minute die Fresse, sondern da geht es auch darum, ganz kurze Pausen zu schaffen. Also sprich, ein bisschen punktuierter zu reden, dass du halt, gerade am Anfang, könnt ihr gerne mal drauf achten, da neigen ganz viele dazu, Problematik habe ich selber auch immer noch, dass du dir so 3, 4 Stichpunkte hinlegst von Themen, die du im Vorfeld erzählen möchtest. Und dann neigt man sehr schnell dazu, das in einem Fluss runterzurattern. So, was bleibt am Ende davon dann hängen? Gar nichts. Und dementsprechend ist es schon da immer ganz gut, wenn du mal 1, 2 Sekunden, weil du am Ende dann deinen Gedanken runtergebracht hast, Stimme ist unten, Punkt gesetzt, imaginär, einmal durchpusten und bups, kannst du mit dem zweiten Gedanken weitermachen. Und das ist sowas, was bei ganz vielen im Moment so ein bisschen auf der Strecke bleibt.
Kann ich nur zustimmen, aus eigener Erfahrung. Also ich auch beim, wenn wir Football kommentieren, auch so zwei, drei Themen, was möchtest du in den 5 bis 10 Minuten vorher noch irgendwie reinbringen? Und dann möchtest du natürlich möglichst schon die wichtigsten Dinge einfach reinbringen, aber da fehlt dann auch einfach, dass die läuft die Zeit dann davon, dass du das irgendwie alles so runterbringst und denkst, schnell. Ja.
Kommen wir noch zu einem weiteren Standbein von dir, und zwar betreibst du seit etwas mehr als einem Jahr zusammen mit Stefan Belgert den Podcast Schrei nicht so. Zunächst mal, was kann man als ZuhörerInnen in diesem Podcast so erfahren? Und noch viel wichtiger, ist der Name an dem Stil eines immer wieder kontrovers diskutierten Fußball- und Entertainment-Kommentatoren angelehnt?
Das ist jetzt deine Interpretation. Ja, ich muss echt gestehen, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, aus welcher Szenerie dieser Name dann entstanden ist, aber das war auf jeden Fall ein Punkt dabei. Wir hatten da so ein bisschen gebrainstormt und überlegt, welchen Namen wir nehmen, und dann war das so ein Punkt auch, der damit reingeflossen hat, dass wir gesagt haben, jo, das machen wir. Stefan, erstmal bester Mann auf jeden Fall. Mit dem ist immer lustig, mit dem habe ich immer super viel zu lachen, und der schafft es vor allem auch immer mit irgendeiner überraschenden Scheiße um die Ecke zu kommen, wo du dann denkst, Halleluja, was ist denn jetzt hier gerade los? Wo kommt der denn auf einmal angeritten? Das finde ich immer wieder total faszinierend. Ja, und dann sind wir im Moment so ein bisschen am Überlegen, ob wir uns neu aufstellen. Also wir hatten das Konzept am Anfang, dass wir immer einen Gast haben wollten. Wollten so ein bisschen auch breiter das Ganze aufstellen, so ein bisschen rauskommen aus der Sportbubble, was dann auch an der einen oder anderen Stelle super funktioniert hat. Und dann muss ich euch nicht sagen, wie viel Aufwand aber auch so ein Podcast macht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die hören dann am Ende nur das Ergebnis, aber dieses Ganze drumherum mit der Organisation und sowas, das braucht auch Zeit, und genauso akribisch, wie man das Ganze vorbereitet, genauso akribisch sind wir auch immer rangegangen und haben mögliche Gäste diskutiert, und dann war man ganz schnell auch an dem Punkt, dass man fast schon Leute, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber so ein bisschen zerredet, weil dann gedacht haben, nee, lass uns mit dem vielleicht nochmal warten, da fehlt uns noch irgendwie ein cooler Zugang oder irgendwas Inhaltliches, was das Ganze noch ein bisschen besser als Aufhänger darstellen würde. Deswegen machen wir im Moment jetzt so ein bisschen so eine Testphase, dass wir es eher locker fluffig machen, indem wir einfach so ein bisschen über die Medienwelt quatschen und dann immer mal wieder versuchen, einen Gast einzustreuen. Aber First Pick ist erst einmal wieder die Routine reinkriegen und vor allem die Regelmäßigkeit dann, was die Ausstrahlung angeht.
Ja, das haben wir am Anfang des Jahres nach der WM auch selber die Probleme gehabt. Aber es läuft wieder, das muss man ja sagen. Und ja, absolut. Also die Vorbereitung, vor allem natürlich auch, wenn man dann Interviewgäste hat, ist es ja nochmal eine andere Vorbereitung, als wenn man quasi sich ein Thema nimmt oder in unserem Fall halt einen Handballspieltag. Den sollte man am besten irgendwie gesehen haben oder zumindest wissen, was genau da halt passiert ist. Aber bei so einem Gespräch sollte man ja schon auch ein gewisses Hintergrundwissen über die Person haben. Das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage des ersten Parts. Außer Sebastian, du hast noch etwas, was dir auf der Seele brennt.
Ich war mal auf deine letzte Frage, dann gucke ich mal, ob mir noch was auf der Seele brennt.
Okay, wunderbar. Denn du bist, Gary, Anfang 30 und machst das Ding jetzt schon 10 Jahre in der Journalismusbranche und bist in dieser Branche tätig. Was kannst du denn Sportjournalismusstudenten wie mir zum Beispiel oder Neulingen in der Branche für eine erfolgreiche Laufbahn mit auf den Weg geben?
Ha! Also erstmal herzlichen Dank. Hättest auch einfach direkt sagen können, ja, du bist ja schon ein alter Sack. ist angekommen, habe ich verstanden. Boah, krass, was soll ich jemandem mitgeben können? Also ich würde immer noch tatsächlich, also das meine ich auch wirklich völlig ernst, ich finde, ich habe noch gar nichts erreicht.
Das sage ich nicht nur so, das meine ich wirklich so. Und das ist auch das, was mich immer noch genauso antreibt wie zu Beginn. Ich würde behaupten, zu Beginn ist es noch eine andere Leichtigkeit, ein anderer Drang gewesen, der einen dann auch so ein bisschen durch diesen Job getrieben hat. Vielleicht auch eine gewisse Naivität. Ich finde, wenn man so ein paar Jahre erlebt hat, dann wird man doch ein bisschen reifer und ordnet Sachen anders ein. Dementsprechend ist vielleicht der Tipp so dieses, jeder wird irgendwann eine Chance kriegen. Und man darf sehr gerne beharrlich sein, man soll auch beharrlich sein, man soll auch Vollgas geben, gerade zu Beginn, weil es gibt halt einfach unfassbar viele, die in diesen Beruf rein wollen. Ich glaube, die Zeiten sind im Moment perfekt, um auch einfach durchzustarten. Wenn man gut ist, dann wird man sich immer durchsetzen. Wenn man den Fleiß an den Tag legt, den es dafür braucht, gerade zu Beginn, auch um über seinen eigenen Schatten zu springen, sich da auch ein bisschen ja, bereit ist zu quälen, dann kann man auf jeden Fall was erreichen, weil man dann auf jeden Fall auch die Chancen bekommt. Und dann am Ende ist es wirklich dieses Dasein zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber da muss man halt auch abliefern. Also wenn sich die Tür auch nur einen Spalt öffnet, dann muss man den Fuß nicht nur reinstellen, sondern da muss man eigentlich schon den halben Körper drin haben und sagen, okay, ich bin ready, wir können loslegen. Und darum geht es, glaube ich, so ein bisschen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Fähigkeiten, sondern dann halt auch dieses Ganze drumherum, was das Mentale dann auch angeht, so lächerlich das klingen mag vielleicht. Aber da sind wir dann vielleicht auch nichts anderes als so ein Profisportler, der nicht nur körperlich fit sein muss, also sprich das, was dann am Ende das Handwerk ausmacht, sondern dann halt auch, dass man im Kopf möglichst bereit ist für die Situation.
Jetzt hast du gesagt, du hast noch nichts erreicht. Was ist denn, also wann würdest du denn sagen, dass du was erreicht hast? Weil zum Beispiel mein großes Ziel, ich möchte gerne mal bei Olympischen Spielen als Kommentator sein. So, das ist ja ein Ziel, das man sich setzt, worauf man ja hinarbeitet. Hast du auch so ein Ziel, wo du sagst, das ist so, wenn ich das erreicht habe, dann ist es schon cool?
Nee, leider nicht und das macht es so schwer. Ich kann das gar nicht sagen. Also ich will schon einfach bei den großen Momenten, die der Sport schreibt, dabei sein und dann aber auch in der ersten Reihe. Ich kann das jetzt nicht klar definieren im Sinne von WM-Finale kommentieren oder sowas. Das ist es gar nicht, weil das ist dann vielleicht auch der Punkt, um diesen Bogen zu spannen, wo ich meinte mit, es geht dann am Ende schon darum, dass am Ende der Sport im Vordergrund steht. Und wenn das am Ende mal blöd formuliert die deutsche Speerwerferin ist, ich kenne mich im Speerwerfen überhaupt nicht aus, die aber seit 80 Jahren das allererste Mal da eine Medaille holt oder sowas, dann kann das genauso dieser Punkt sein, wie halt eine Weltmeisterschaft. Sag ruhig.
Ja, nee, gut, also 80 Jahre, dann sind wir alle dann wahrscheinlich schon in Rente, wenn das nächste Mal Gold gewonnen wird, weil wir waren mal relativ gut. Christina Oberkfeld in der Stahl, nur mal so ein paar Namen einfach mal in den Raum geworfen. Also
Respekt. Kein Plan, nichts von gewusst.
Ja, Linda Stahl kommt da, wo ich auch gebürtig herkomme, hat die dort studiert oder beziehungsweise in der Schule gegangen und so, deswegen kenne ich da schon ein paar Namen. Vielleicht lädt okay, bin ich schon
gewandert. Es wäre also peinlich gewesen, wenn du das jetzt nicht gewusst hättest.
Ja, genau.
Ehre verteidigt.
Sehr gut. Das war der erste Teil dieser Folge und das Gespräch mit Gary Pauband. Mein Lieblingszitat, da gehen auch Grüße raus an die Stadt Sandhausen. Bitte jetzt demnächst auf die Webseite klatschen. Sandhausen ist ein cooler Ort. Auch der SV Sandhausen kann das gerne übernehmen, vielleicht als Slogan. Die Saison ist ja noch mal gut zu Ende gegangen. Dementsprechend, ja. Das fand ich sehr, sehr schön und wir melden uns wieder nach einer kurzen Pause und dann blicken wir auf das DHB-Pokal-Final vor, bei dem Gary auch aktiv ist als Kommentator.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Und damit zurück. Herzlich willkommen bei 60 Minuten mit Gary Pauband und unserer Vorschau auf das DHB-Pokal-Final Four. Man muss ja sagen, der Saison 2019-20 eigentlich. Also auch da kommen wir gleich nochmal zu, warum das relevant ist, zumindest für ein Team. Erstmal vorweg natürlich die beiden Spiele, TBV Lemgo-Lippe gegen den THW Kiel im ersten Halbfinale, die MT Melsung trifft im zweiten Halbfinale auf die TSV Hannover-Burgdorf. Das Ganze wie gewohnt in der Barclaycard Arena in Hamburg bei bis zu 2000 ZuschauerInnen, die das Event doch noch besuchen dürfen. Mal schauen, wie viele dann über die beiden Tage wirklich da sein werden. Und erstmals findet dieses Final Four nicht am Wochenende statt. Gary, ist das Event trotzdem für dich das besondere Event, was es in den letzten Jahren war? Oder nimmt es so ein bisschen diesen Flair weg, weil es eben nicht am Wochenende stattfindet, sondern unter der Woche?
Also mir ist das komplett wurscht, dass das nicht am Wochenende stattfindet. Ich freue mich da tatsächlich mega drauf. Hätte es auch cooler gefunden, wenn die Halle komplett voll gewesen wäre. Aber ich glaube, dieses Final Four Event hat halt einfach echt einen besonderen Stellenwert in Handball Deutschland. Das ist was, wo alle drauf hinfiebern, wo alle Bock drauf haben, dran teilzunehmen, diesen Step halt zu erreichen. Und dementsprechend, dass da jetzt gelinde gesagt, selbst wenn es nur 2000 Zuschauer sind pro Tag, ist das auf jeden Fall was, was man einfach mal komplett positiv bewerten soll. Und auch die werden sicherlich dann Krach machen, dass das am Ende eine gute Atmosphäre wieder mal gibt. Und ich glaube, alle Handballer überhaupt freuen sich, die dabei sind, dass da überhaupt mal wieder ein paar Leute sind, die mal klatschen und mal ein bisschen jubeln und mal ein bisschen Lärm machen.
Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Eine weitere schöne Sache ist natürlich, dass alle drei Spiele im Free-TV zu sehen sind. Zunächst das erste Halbfinale im ZDF, zumindest die zweite Halbzeit mit dem Anwurf der zweiten Halbzeit auch im TV. Vorher die erste Halbzeit in der Mediathek und im Livestream. Das zweite Halbfinale läuft im Free-TV bei Sky Sport News HD und das dritte Spiel, also das Finale, am Freitag ab 17.25 Uhr im Ersten. Und das ist natürlich für den Sport, finde ich, extrem wichtig, diese Möglichkeit zu haben. Ich bin sehr auf die Einschaltquoten gespannt. Morgen ist ja, zumindest nicht in allen, aber zumindest in ein paar Bundesländern ist ja auch ein Feiertag. Vielleicht hilft das ja auch nochmal, dass da Leute Lust haben bei dem Wetter. Vielleicht nicht, aber schauen wir mal auf das erste Halbfinale, bei dem du, Gary, auch als Kommentator am Start bist. TBV Lemgo-Lippe gegen den THW Kiel. Erstmal, was erwartest du dir generell so von dem Spiel?
Oh, viel. Viel, muss ich jetzt ja sagen, ne? Damit die Leute einschalten. Nee, also klar, wenn du jetzt auf die Handball-Bundesliga-Tabelle blickst, dann ist es natürlich jetzt nicht unbedingt der Kracher, wenn der Tabellenführer da gegen Lemgo spielt. Wo ist denn Lemgo? Zehnter oder Elfter?
Ja, ich glaube Elfter.
Elfter, ne? Ich glaube auch. Dann klingt das natürlich nach einer total deutlichen Nummer. Aber am Ende ist es halt ein Spiel, einmal 60 Minuten und ist ja jetzt gar nicht so lange her, dass die beiden Vereine in der Liga aufeinander getroffen sind. Und da hat Lemgo ja auch lange dagegen gehalten, jetzt am Wochenende nochmal Abwehrchef Guardiola geschont. Ich glaube schon, dass da was geht. Ich glaube schon, dass die es zumindest dem THW jetzt nicht super leicht machen werden. Ob es dann am Ende reicht, um wirklich 60 Minuten dagegen zu halten, weiß ich jetzt nicht. Aber Kehrmann hatte auch schon gesagt, so wenn wir in eine Verlängerung kommen würden, dann wäre das für die ein Riesenerfolg. Und ich sag mal so, also ich habe mir jetzt für morgen Abend nichts vorgenommen. Ich hätte schon Bock auf so eine Verlängerung.
Ich glaube, da haben einige Fans Bock drauf, vor allem alles außerhalb von Kiel. Du hast es gesagt, die beiden Vereine sind vor kurzer Zeit in der Liga aufeinander getroffen. Und am Ende musste sich Lemgo zwar mit 5 Toren geschlagen geben, aber hat über 50 Minuten wirklich sehr, sehr gut mitgehalten. Ich fand, die 5 Tore waren auch ein bisschen zu viel am Ende. Deswegen glaube ich auch, da kann schon was gehen. Und Sebastian, wir haben es ja auch schon immer mal wieder angesprochen, diese Entwicklung unter Florian Kehrmann in den letzten Jahren ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und es ist jetzt kein Zufall, dass sie eben in diesem Final Four stehen. Das erste Mal seit 2002. Damals war Kehrmann als Spieler dabei. Und er hat im Hand aufs Herz Podcast gesagt, er kennt das Final Four nur als Gewinner. Also was soll denn da schiefgehen?
Als Lipper würde ich sagen, gar nichts. Also der Team geht dann mal wieder nach Lemgo, würde ich sagen. Also denkt überflüssig, aber...
Okay, sagen wir es ab, das Event.
schon vergeben, also... Nee, also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich finde auch gerade den Weg, den Lemgo mit jungen Talenten noch eingeschlagen hat. Ich meine, mit Lukas Serbe läuft da auch noch ein bekannter Name rum, den man aus Lemgoer Sicht natürlich auch kennt, wenn es nur der Neffe vom Volker Zerbe ist. Aber nein, es ist eine gute junge Truppe mit erfahrenen Leuten, wie noch ein Guardiola. Also die haben nichts zu verlieren. Die können nur alle Teams ärgern und wir haben es ja auch bei Kiel gesehen. Die sind aktuell einfach am Limit, weil sie viele Spieler haben, enorme Belastung für die ganze Mannschaft, weil die noch Nachholspiele und so weiter hatten. Und genau das können sie halt ausnutzen. Da können sie befreit aufspielen, sie haben nichts zu verlieren, sie können im Endeffekt nur gewinnen und bei Peter Johannesson im Tor mache ich mir keine Gedanken. Ich finde, was man im Vergleich jetzt zum letzten Spiel vor ein paar Tagen jetzt sehen muss oder vor anderthalb Wochen, da muss halt der Angriff über 60 Minuten wirklich konstant gut sein, weil da haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgebaut, fand ich, da sind ein bisschen zu sehr große Probleme mit der Kieler Abwehr und nur wenn sie das hinkriegen, dann können sie gefährlich werden, aber seien wir ehrlich, wenn Kiel 100% ist, dann wird es für jeden Verein auf der Welt schwierig, gegen Kiel zu gewinnen.
Das sehe ich auch so. Zum Thema Torhüter auf Lemgoer Seite. Klar, Peter Johannesson ist konstant und ist sehr gut, aber wenn er natürlich keinen guten Tag hat, dann sieht es schon nicht so gut aus, weil eben der Ersatz dahinter nicht so stark ist, denn als Gespann, ich glaube, 3 Torhüter wurden in der Saison eingesetzt, hat man den schlechtesten Wert, was die Paradenquote angeht, in der Liga mit 23,9%. Das kann dann natürlich in so einem Spiel wehtun, aber ich würde es jetzt Johannesson auch natürlich zutrauen, dass er in so einem Spiel eine gute Leistung abliefert. Und ich habe es gerade schon mal ein bisschen angeteased, die Kieler können ja noch das Triple bestehend aus Meisterschaft 1920, Champions League-Sieg der Saison 1920, geholt im Dezember 2020 und eben dem DHB-Pokal holen. Ich glaube, Viktor Szilágyi hat es als längstes Triple, das es jemals gegeben hat, bezeichnet. Das wäre natürlich auch eine Geschichte. Aber ob sich das gleich anfühlt wie, wann war es, 2013, 12?
12.
12, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Oder siehst du es anders, Gabi?
Nee, ich habe das auch gelesen. Ja, ich glaube, das ist am Ende so ein Fakt, der bleibt dann irgendwo einmal hängen. Der wird auch morgen von mir einmal ausgesprochen werden. aber ich messe dem jetzt auch überhaupt nicht so viel bei, weil das ist dann halt einfach von der Gesamtkonstellation. Also du kannst dieses Triple, sollte es dann am Ende in Stein gemeißelt sein, ja auch null vergleichen. Dadurch, dass es halt dann auch gelinde gesagt, der deutscher Meister geworden ist, muss jetzt schon nicht mehr beim DHB-Pokal-Final Four dabei sein. Genauso mit Zagosen, der dann erst noch dazugekommen ist. Also das schreibt einfach jetzt dieses Turnier eine ganz eigene Geschichte. Das ist klar, wenn wir nachher mit Kastening zum Beispiel ja auch nochmal wahrscheinlich einen Satz drüber verlieren. Aber weil du gerade auch nochmal diese Torhüter-Fakt angesprochen hast, den hatte ich vorhin auch mir notiert. Und für mich ist dieser Schachzug halt wirklich der entscheidende von Kehrmann. Ich bin total gespannt, wie die diese Deckung morgen hinkriegen. Weil ähnlich wie Sebastian das auch gerade meinte, mit dieser Angriffsleistung, also für mich geht es morgen nicht mal um den Angriff von Lemgo, sondern für mich geht es, auch wenn das im Handball jetzt nichts Neues ist, aber geht es wirklich nur über diese Abwehr. wenn der Guardiola morgen nicht den Tag der Tage erwischt, dann hat Lemgo, glaube ich, überhaupt keine Chance, weil die echt diese einfachen Tore da brauchen und das halt nicht nur in 10 Minuten, sondern halt über die gesamte Partie hinweg, dass die diese Außen da in Position kriegen und darüber versuchen, dem THW weh zu tun. Aber wenn die über 60 Minuten das Positionsspiel, den Positionsangriff da auf die Platte kriegen müssen, dann Karlsburg hat in allen Ehren, aber dann wird's nix.
Dann wird's nix. Das können wir mal so stehen lassen und auf das zweite Halbfinale blicken. Die MT Melsungen gegen die TSV Hannover Burgdorf.
Warte. Ja. Mich interessiert ja noch, weil ihr das jetzt schon so schön angeteased habt mit Florian Kehrmann, dass ihr den schon so oft behandelt habt. Was hat er denn gemacht mit Lemgo? Warum sind die denn so drauf, wie sie drauf sind? Florian Kehrmann, den man ja auch immer so als sehr ruhig erlebt, sehr aufgeräumt, sehr klar. Was ist aus eurer Sicht da sein Geheimrezept?
Ich glaube, das ist genau das, vor allem für diese Mannschaft, die ja aus sehr jungen und entwicklungsfähigen Spielern besteht. Ein Karlsburger zum Beispiel, klar, der ist, bevor er nach Lemgo gekommen ist, MVP der schwedischen ersten Liga geworden. Aber ob das dann nochmal sich aufs Bundesliga-Niveau hebt und transferieren lässt, war ja auch nicht so vorherzusehen. Also, dass er jetzt innerhalb von auch wenigen Monaten in der schwedischen Nationalmannschaft so Fuß gefasst hat bei der WM, wo sie Vize-Weltmeister wurden, Stammspieler war eigentlich und auch sein großes Breakout-Turnier hatte. Ich glaube, das hat schon sehr viel mit der Entwicklung auch unter dem Trainer Kehrmann zu tun. Und auch, ich fand die Auszeit, es muss so um die 52. gewesen sein, im Spiel gegen Kiel vor anderthalb Wochen, fand ich sehr interessant, wo er ja nicht irgendwie sauer war auf die Mannschaft, dass sie jetzt diese gute Situation und diese guten 50 Minuten quasi durch ein paar Fehler hergegeben haben, sondern hat gesagt, hey Jungs, baut euch wieder auf, wir haben hier wirklich ein gutes Spiel gemacht, wir machen das jetzt hier so weiter, wir lassen uns jetzt nicht irgendwie noch abschlachten in den letzten 10 Minuten. Ich glaube, das ist wirklich das, was ihn so ausmacht. Ich finde, kommunikativ wirklich macht er einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ich glaube, das sind so die Hauptdinger. Und was natürlich auch nicht so schlecht ist, wenn man so einen internationalen Linksaußen hat und selber früher Rechtsaußen war, da weiß man natürlich auch genau, was der gerne will. Und genau, ich glaube, das sind so die Kernpunkte, die ich da rausnehmen würde.
Sehe ich auch so. Also, ich meine, er hat die Zeit, er bekommt die Zeit, er kann in Ruhe arbeiten. Ich finde auch, er hat auch so ein Händchen dafür, mit Jungstars umzugehen, ihnen die richtigsten, die Tipps mitzugeben. Weil ich meine, der Mann hat mit einem Daniel Stefan zusammengestellt, mit einem Markus Bauer, also ja mit absoluten Top-Leuten auf den Positionen. Ich glaube, der weiß einfach, der weiß, wie der Sport läuft, der weiß, dass man auch einfach mal ein bisschen Zeit braucht, um sich zu entwickeln, dass nicht alles von jetzt auf gleich viel besser sein kann. Und das macht er wirklich sehr gut. Der gibt den Jungs Selbstvertrauen, lässt sie auch Fehler machen. Klar, spricht es auch an, dann ganz klar. Aber ich finde es einfach, ja, ein kommunikativer Trainer, der es einfach den Handballsport verstanden hat und es genau einfach so richtig und ruhig angeht und dem Team Halt gibt, wenn es braucht.
Na, da habe ich doch noch was mitgenommen für morgen.
Da werden wir morgen live im Fernsehen reden.
Ja. Absolut. Ja, natürlich erstmal sehr, sehr gerne. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast für morgen, melde dich auch noch. Können wir gleich noch besprechen. Aber dann blicken wir jetzt noch auf das zweite Halbfinale. Und das ist aus mehreren Gründen wirklich sehr, sehr interessant. Klar, Melsungen und Hannover spielen beide oder haben eine schwierige Saison bisher hinter sich. Vor allem Melsungen natürlich weit hinter ihren eigenen Vorstellungen, hatten auch mit Corona zu kämpfen, die Hannoveraner viel mit Verletzungen zu kämpfen, generell ja auch eher ein jüngeres Team. Bei Hannover, du hast ihn gerade angesprochen, beziehungsweise jetzt bei Melsungen, Timo Kastening hat eben dieses Final Four damals noch mit Hannover erreicht und spielt jetzt im Halbfinale ausgerechnet gegen seine Ex-Kollegen. Kai Heffner natürlich auch eine weitere Person, der war schon vorher in Melsungen, aber auch er kam ja aus Hannover. Dazu ein Ivan Martinovic, der demnächst von Hannover den Schritt nach Melsungen macht. Also allein aus dem Aspekt heraus ist das ja schon ein Spiel mit ordentlich Würze drin. Wie glaubst du, wird dieses Spiel ausgehen? Denn das muss man auch dazu sagen, das letzte Aufeinandertreffen gewann Hannover sehr deutlich mit 8 Toren. Die große Frage ist ja eigentlich, welche MT sehen wir jetzt an diesem Wochenende? Oder, nee, nicht am Wochenende, an diesem Wochen, ja, wobei.
Ende.
Das ist, ja,
Ende. Muss ja. Die Pause länger lassen. das ist eine richtig spannende Partie. Also, ich freue mich auch auf dieses Match total. Das wird, glaube ich, nicht in den ersten Minuten entschieden. Das wird, glaube ich, wirklich so ein richtiges spektakuläres Finish. Also, ich könnte mir das zumindest vorstellen. Jetzt durch die ZDF-Brille gesprochen, muss ich natürlich sagen, dass Hannover Burgdorf gewinnen wird. Wegen Experte.
Sonst gibt es Ärger wahrscheinlich, ne, wenn du das genau, falsch sagst.
Genau, deswegen natürlich die Daumen drücke. Ich finde es wirklich richtig schwer. Also Melsung gefühlt ja eine Bandbreite von 0 bis 100. Entweder ein rabenschwarzer Tag oder halt eine Glanzleistung mit super vielen deutschen Nationalspielern gespickt. Dann aber vielleicht auch oder wahrscheinlich die Mannschaft gewesen, die am härtesten von Corona gezeichnet wurden. Die hatten ja phasenweise... ich weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach 5 Spiele auf dem Konto, wo die anderen schon 20 hatten, so vom Ding her. Dann auf der anderen Seite Hannover, wo man jetzt auch echt gespannt sein darf, finde ich, wie diese Mannschaft mit diesem ganzen Thema und diesem ganzen Wirbel um Carlos Ortega umgeht, der in Barcelona neuer Cheftrainer werden soll. Das ist ja jetzt auch alles hochgekocht, auch alles immer wieder sehr präsent gewesen und überhaupt keine rühmliche Aktion. Da bin ich, boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wer da am Ende den Lucky Punch setzt. Auf jeden Fall wird das ein enger Fight. Und Melsung, die waren, glaube ich, noch nie im Finale. Ich glaube, genau. Viermal, ne? Ja, viermal dabei. Viermal
Halbfinale, aber noch nie den Sprung ins Endspiel geschafft.
Hannover ja 2018 gegen die Löwen. Im Finale zumindest schon mal gestanden. Also das ist eine Partie, wo total viele Geschichten und total viele Analyseansatzpunkte drinstecken. Gelinde gesagt, vielleicht dann auch die spannendere auf jeden Fall, was die Halbfinalbegegnung angeht.
Ja, wenn man drauf guckt, natürlich kann man das so sehen. Es ist vor allem auch so ein bisschen das Spiel der gegensätzlichen Ansätze in der Offensive. Das habe ich in der Überzahlkolumne auf der Website der Liga gesehen. Denn die Melsunger sind natürlich, was nicht verwundert, wenn man einen Julius Kühn und Kai Häfner im Rückraum hat, sehr darauf bedacht, ihre Würfe aus 9 Metern zu nehmen. Da sind sie Sechster in der Liga. Und vor allem das Ding sehr auf die beiden zu zentrieren. Die beiden sind für fast 44% aller Feldwürfe der Melsunger verantwortlich. Und das heißt, für Hannover gilt es ja eigentlich am besten erstmal einen von beiden irgendwie zu stoppen oder dass er nicht ins Rollen kommt, was ja auch schon immer mal wieder passiert ist, dass ein Julius Kühn in dieser Saison gefühlt, keine Ahnung, zwar 6 Tore macht, aber halt auch 5 Dinger verwirft. Solche Tage gibt es ja bei ihm vor allem in dieser Saison häufiger. Und auf der anderen Seite eben Hannover, die knapp 44% ihrer Würfe aus 6 Metern nehmen. Da sind sie die Besten oder diejenigen, die es am meisten in der Liga machen. Da ist halt nur so die Wurfquote das Problem. Aber ich finde auch den Ansatz tatsächlich sehr, sehr interessant zu beobachten im Spiel. Sebastian, wer wird sich am Ende durchsetzen? Welche von diesen beiden Ansätzen ist vielleicht der bessere?
Tja, das ist eine gute Frage. Also am Ende würde ich sagen, der dich zum Sieg führt. Aber ja gut, wir kennen es ja, die spanische Schule ist ja sowieso darauf gesenkt, immer wieder die Kreisläufe mit einzubauen. Da haben sie auch in Hannover den einen oder anderen auch guten, also das so ist es jetzt nicht. Und dadurch einfach, auch gerade weil halt Hannover auch in den letzten 2 Jahren ja, also 2019 und 2018 auch immer jeweils im Final Four gewesen ist, wissen sie, worauf es ankommt, sie haben das schon mal erlebt, sie haben 2019 denkbar knapp verloren mit einem Tor gegen Magdeburg, das war ja damals ein richtig, richtig knappes Match und ich glaube auch in diesem Jahr werden sie wieder spannende Rollen, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie dann das Duo Romero und Ortega funktionieren wird, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht Ica Romero nochmal genauer draufschauen wird, was er vielleicht noch mitnehmen kann. Carlos Ortega glaube, ich möchte mich gerne auch noch mit dem Titel verabschieden, nachdem es die Saison jetzt nicht so gut gelaufen ist. Also gefühlt, ich würde so ein bisschen die leichte Tendenz nach Hannover geben. Einfach nur, weil ich bei Melsung nie weiß, was ich bekomme. Da kann ich eine Top-Leistung bekommen, wo sie den THW Kiel an Rande einer Niederlage bringen, aber keine auch so eine Leistung bekommen wie in Flensburg, wo sie überhaupt nichts auf die Stande bekommen und richtig aus der Halle geschossen werden.
Ja, Torwart-Duell natürlich auch höchst interessant. Ich mag beide Torhüter-Duos oder finde sie zumindest sehr interessant. Auf der einen Seite natürlich Siemensch und Heinevetter. Auch da kann man alles bekommen. Auf der anderen Seite Domenico Ebner, der seit Jahren wirklich konstant auf diesem unfassbar hohen Niveau agiert, auch als ja, als Mensch, der sehr emotional zumindest wirkt, auch auf der Platte, die Mannschaft natürlich auch sehr pushen kann. Und ein Roman Lesjak dahinter, der jetzt auch kein so schlechter Torhüter ist als slowenischer Nationalspieler. Ich glaube, das, klar, auch das ist relativ normal im Handball, kann das Spiel am Ende auch entscheiden. Aber ja, Gary, wen siehst du da vorne?
Ah,
jetzt musst du dich auch festlegen.
Ja, es ist schwer. Ich bin ja geneigt, jetzt Meldungen zu sagen, einfach aus Prinzip. Also ich finde diesen mentalen Aspekt halt tatsächlich, sowas, den du gerade angesprochen hast, auch super wichtig. Das ist ja das gleiche Thema so ein bisschen bei dem anderen Halbfinale mit Kiel gegen Lemgo, da halt in einer ganz anderen Dimension, wo du den THW Kiel hast, die halt geboren sind für diese Do-or-Die-Spiele, die halt das schon in ihrem Blut haben. Dass man genau in diesen Partien dann halt wirklich bei 100% performt. Auf der anderen Seite halt die TBV Lemgo, du hast es ja vorhin auch gesagt, Tim, mit 2002 das letzte Mal im Final Four gestanden, dann auch gewonnen, okay, aber seitdem halt dann doch auch überschaubarer unterwegs gewesen. Ja, da waren da noch ein paar Titel, aber das ist halt alles nicht vergleichbar mit der aktuellen Generation. Und bei Hannover gegen Melsung, da hast du dann halt zumindest so ein paar Charaktere, wo man geneigt ist zu sagen, das kann sich ausgleichen, wo halt auf beiden Seiten so ein paar Stützen sind. Ich finde das mit Kühn auch immer spannend, weil das ja auch so dieser Klassiker ist. Man denkt, ey, der kann aus Reihe 2 werfen, der kann da hochsteigen, der hat diese Power im Arm, der hat da einfach diese Lok in diesem Muskel drin, die immer Vollgas gibt. Und am Ende geht es ja dann aus gegnerischer Sicht aber auch darum, ja, der wird wahrscheinlich seine Tore machen, gib ihm aber zumindest direkt beim ersten Angriff mindestens eine mit, dass der mal kurz auf den Boden wiederkommt. Das ist das eine. Und das andere ist ja dann auch immer diese schöne Aussage, ich möchte dann aber schon auch bestimmen, welche Würfe er sich nehmen darf. Und ich glaube, am Ende wird es auch darum dann gehen, aus Hannoveraner Sicht, diesen Rückraum der Melsunger so zu steuern, dass halt am Ende ein Torhüter eine Chance hat, in dem Fall dann halt Ebner oder Lesjak, da bestmöglich zu performen, dass dieses Zusammenspiel dann funktioniert.
Also ist es jetzt doch eher Hannover?
Nee, ich bleib schon.
Worüber wir noch gar nicht eigentlich gesprochen haben, welche rechte Seite denn besser sein wird bei den Teams, weil du hast ja eine starke Seite bei Hannover mit rechts, mit Martinovic und Johan Hansen. Auf der Melsinger Seite hast du mit Heffner und Casting auch ein ziemlich starkes Duo. Also das könnte da ganz, ganz spannend sein. Also vielleicht können wir viele Tore von der jeweils rechten Angriffsseite der Teams sehen.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Auch da schwierig. Also Es ist echt nicht einfach.
Am besten 7 Meter werfen. Das.
Ja.
Dann haben wir jetzt was kompliziert.
Also bei der Partie würde es auf jeden Fall nicht wundern, wenn das tatsächlich am Ende vielleicht sogar am 7 Meter werfen dann entschieden wird. Ja. Gehe ich mit.
Ja. Und dann würde ich mich einfach mal festlegen und sage, das gewinnt Hannover dann. Weil die weniger zu verlieren haben. Und Ebner für mich, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der richtig abliefern wird.
Am Ende hält er einen Ball.
das wäre typisch, ja. Gut, ja, damit steht das auch schon mal fest, wie das Ganze. Aber stimmt, Sebastian, was ist jetzt? Lassen wir uns das nochmal alle einmal gemeinsam sagen hintereinander. Wie sehen unsere Finalspiele aus? Sebastian, fang gerne an.
So gerne ich auch Lemgo im Finale sehen würde. Ich denke, es wird Kiel gegen Hannover und Ich glaube, der THW gewinnt das am Ende. Die haben so eine Qualität und können sich 2 Tage so hart. Also wir haben es ja gesehen im Dezember, wo sie keine auf der Rechnung hatte und wie sie es da geschafft haben. Und ich finde, Philipp Bichert ist so ein guter Trainer schon in so einer kurzen Zeit geworden. Ja, für mich macht's Kiel.
Gary.
Also ich bleibe jetzt ja bei Melsung. ja, Melsung Kiel und wenn am Ende tatsächlich das schon alleine so kommen sollte, dass ein Patrick Winzek wieder dabei ist, dann geht an Kiel noch weniger vorbei als ohnehin schon. Also die sind da ganz klar gesetzt in dieser Königsposition und ich wüsste auch nicht, warum die da jetzt hier auf einmal anfangen sollten, bei so einem Turnier federn zu lassen.
Ja, Kiel auch auf jeden Fall für mich. In der anderen Partie sehe ich auch Hannover vorne. Ja, Kiel macht's. Vor allem Sargosen hatte ja in dem Spiel gegen PSG, in dem Rückspiel, jetzt auch eine unglückliche Figur abgegeben. Natürlich auch mit der roten Karte, wo ich vorher auch gesagt habe, okay, Landin und Sargosen liefern ab. Und ja gut, Landin hat sich gefangen in dem Spiel dann auch noch, aber Sargosen hat mich da ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, der hat auch einen gewissen Druck auf seinen Schultern und ich glaube, das ist genau perfekt für ihn und ich glaube, deswegen wird er da auch sehr, sehr gut performen. Deswegen, ja, relativ langweilig, aber es ist immer noch ein Final Four. Das heißt, der
Underdog,
eben das und der Underdog setzt sich doch eigentlich auch häufiger mal durch.
Deswegen wird Slamgo, ich sag's doch.
Eben. Am Ende wird es Lemgo und Florian Kerrmann.
Der wird eine Statue, glaube ich, gebaut. Wenn er das schafft, wird ihm, glaube ich, eine Statue von Halle gebaut.
Das wäre doch was.
Ja, sicherlich. Und dann noch irgendwie Florian Kerrmann Straße, irgendwas wird man sich ja einfallen lassen.
Eine Volker-Zerbe-Halle gibt es ja schon in Lemgo. Das gibt es ja. Also von daher ist es gar nicht so weit weg.
Ah, siehst du.
Habe ich sogar schon drin gespielt, aber nie erfolgreich.
Aber das lag natürlich nicht an dir, sondern an deinen Mitspielern.
Ja, natürlich. Lag immer noch. Oder am Schiedsrichter, aber nie an
mir. Ja, klar. Das, wenn dann das. Gut, wunderbar. Das war zum einen natürlich unser Gespräch mit Gary Pauband und die Vorschau auf das Rewe Final Four im DHB-Pokal. Schaut natürlich rein. Wie gesagt, ich kann's noch mal kurz aufmachen hier. Das erste Halbfinale Lemgo gegen Kiel, Donnerstag ab 17 Uhr zum einen auf zdfsport.de in der ZDF-Mediathek ab 17.50 Uhr circa auch im Free-TV und zudem ab 16.30 Uhr bei Sky. Aber ihr guckt natürlich ZDF, dann hört ihr Gary, ganz klar. Und das zweite Halbfinale MT Melsung gegen Hannover Burgdorf, Anwurf 19.30 Uhr, live und in voller Länge ab 19 Uhr bei Sky Sport News. Und das Finale am Freitag 17.30 Uhr im Ersten und bei Sky Sport 1. Einiges zu gucken in den nächsten beiden Tagen. Die Bundesliga geht dann am Wochenende ja auch wieder weiter. Also Handball nonstop. Der Juni wird nochmal richtig, richtig heiß, nicht nur was die Temperaturen angeht. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei dir, Gary, dass du dabei warst, dass du dir so lange Zeit genommen hast für uns und freuen uns natürlich, wenn wir das Ganze irgendwann nochmal wiederholen könnten.
Sehr gern. Ich habe gerade ganz, weil du das so schön gesagt hattest, mit ganz viel Handball schnell gucken müssen, weil mich jetzt natürlich auch noch interessiert hat. Flensburg hat Magdeburg geschlagen. Ich weiß nicht, darf man das spoilern? Habe ich jetzt halt, schon getan, ne? 33-30, krass, ja, heftig.
Okay, haben sie es noch gedreht. Zur Pause lagen sie nämlich noch zurück.
Ah, guck mal an, siehst du?
Ja.
Hab ich auf dem Zettel gehabt. Spannend. Oh, Mist, ey. Das wollte ich mir noch angucken, das Spiel. Habe ich ganz vergessen.
Und Baling hat gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen.
Das ist halt, in Baling ist halt immer, wenn da, also auch ohne Fans kann die Hölle in der Alp doch schon gefährlich sein für einige Teams, ja.
Und Göpping hat beim BHC verloren. Also auch da geht es weiter bergab für die Göppinger. Aber das soll jetzt eigentlich gar nicht noch groß Thema werden.
Sorry. Danke für die Einladung.
Nein, alles gut. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, bis demnächst irgendwann mal. Und auch für
Wir hören dich ja überall.
Genau. Ihr könnt ihn auf jeden Fall wobei, dritte Liga ist ja jetzt vorbei. Das ist, ja, das dauert wieder ein bisschen. Aber gut. Was bleibt mir noch zu sagen? Abonniert den Podcast natürlich. Lasst uns Feedback da. Wie hat euch die Folge hier gefallen? Und zwar bei mir ist es Tim-Detmar23, Twitter und Instagram. Bei Sebastian ist es Seppmaster56. Gary, du bist wahrscheinlich einfach unter Gary Powernd. Da wird man dich finden auf allen möglichen Plattformen. Von daher auch da Abo dalassen, liken. Sind auf jeden Fall sehr gut ansehnliche Bilder auf dem Instagram-Kanal. Das muss man auch auf jeden Fall noch herausheben. Und ja, damit wäre es das. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Anwurf auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.